NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag. Hermann Erbel, so ist sein bürgerlicher Name, war Schlagzeuger der Scorpions, als die Band ihren weltweiten Durchbruch feiern konnte. Jetzt hat der gebürtige Saarländer eine Autobiografie und eine CD mit dem Titel What About Love veröffentlicht. Wir haben ihn getroffen. Dann geht es nach Hildesheim. Haben Sie sich schon mal gewünscht, ein Konzert oder ein Theaterstück so ganz für sich alleine zu haben? Dann ist das Kulturprojekt des Theaters für Niedersachsen ganz genau Ihr Fall. Wir stellen es Ihnen vor. Und wir haben tolle Buchtipps für Kinder und Jugendliche. Drei richtig gute Mutmach-Vorlesebücher. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Hermann Erbel, bürgerlich Erbel, war Schlagzeuger der Scorpions, als die Band ihren weltweiten Durchbruch feiern konnte. Von 1977 bis 1996 trommelte er bei Stücken wie Rock You Like a Hurricane und Still Loving You. Kürzlich veröffentlichte der gebürtige Saarländer eine Autobiografie und eine CD. Der Titel What About Love? Darüber hat er mit Uli Kniep gesprochen. Herman the German.
Ja, was ist mit der Liebe? What About Love, 1985 bekannt geworden durch eine amerikanische Gruppe namens Heart, ist nun der Titelsong einer Kollektion von 12 Neueinspielungen des Schlagzeugers Hermann Erbel und etlichen seiner Freunde und Kolleginnen. Da der Drummer diesen Titel zeitgemäß findet, nannte er auch gleich seine Autobiografie What About Love.
Derselbe Titel, weil wenn du die Welt heute so siehst, dann musst du dich schon fragen, was ist mit der Liebe passiert? Vergiss nicht, wir waren damals die Band, die damals das Moscow Music Peace Festival gespielt hat, 1989. Und wir haben damals wirklich gedacht, wir haben einen großen Beitrag gemacht, um einen Friedensprozess in Gang zu setzen.
In seinem Buch erinnert sich Hermann Erbel alias Erbel an seine Zeit mit den Scorpions und an seine Rolle nicht nur als Schlagzeuger, sondern auch als Texter und Komponist. So hat er beispielsweise an Songs wie Rock You Like a Hurricane und Passion Roots the Game großen Anteil und einen entsprechenden Verdienst gehabt. Hermann Erbel ist allerdings nicht nur ein versierter Drummer, sondern auch ein cleverer Geschäftsmann. Da er an besagten Stücken mitgewerkelt hat, kamen dementsprechend jahrzehntelang Tantiemen herein. Vor rund 4 Jahren aber dachte sich der Musiker, es sei doch schlau, seine Anteile zu verkaufen. Und dieses Kalkül ging auf.
Also der Käufer hat mir so viel Geld bezahlt, ich müsste absichtlich gar nichts mehr machen. Ich habe mir damals gesagt, komm, du bist jetzt über 70, habe ich mir gedacht, besser wird die Zeit nicht mehr. Nimm das Geld und mach dir ein schönes Leben ein. Wenn du einigermaßen vernünftig mit dem Geld umgehst, dann kann das bis zu deinem Tod reichen.
Erbel wohnt heute im englischen Brighton und in München und er genießt seinen Ruf als lebende Legende. Und natürlich wird Hermann auch dabei sein, wenn die Scorpions mittlerweile mit dem Schlagzeuger Mickey D. am 5. Juli im Stadion von Hannover ihr 60. Bandjubiläum feiern. Seinen Ausstieg hat Herman the German allerdings nie bereut.
Nee, alles hat seine Zeit im Leben. Und ich denke mir mal, ich habe zum richtigen Zeitpunkt aufgehört. Wie die Mama immer gesagt hat, wenn es am schönsten ist, musst du aufhören. Das war für mich eindeutig 1996. Ich habe mich auch überflüssig gefühlt in der Band. Von mir wurden keine Texte mehr genommen, keine Kompositionen. Da habe ich mir, was willst du hier eigentlich noch? Im Balladenland versinken. Dann kam Wind of Change, ein super Song, sage ich ihm vorweg. Aber es war nicht die Richtung, die ich weitergehen wollte. Da kam noch You and I, die zweite Ballade. Da habe ich mir gedacht, nee, Balladenband brauche ich als Heavy-Rock-Drummer mal ganz bestimmt nicht. Ich muss trommeln und rocken. Ne?
Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Mal ganz ehrlich, haben Sie sich schon mal gewünscht, so ein Theaterstück oder ein Konzert ganz für sich alleine zu haben, so ganz ohne Drängeln am Kassenhäuschen und ohne lange Schlangen bei den Snackständen? Wenn ja, dann ist das Kulturprojekt des Theaters für Niedersachsen genau das Richtige für Sie. Das Haus schickt nämlich Musicalsänger, Schauspieler und Opernsänger in die Wohnzimmer, Gärten, in die Häuser, in Hildesheim. So soll ein ganz intimer Moment zwischen Künstler und Publikum entstehen. Svenja Istner hat für uns die Gastgeberin eines Theaterabends im Hildesheimer Stadtteil Neuhof begleitet.
Schnell werden noch zwei silberne Wohnzimmerlampen aufgehängt, damit Manuel Klein, der Schauspieler des heutigen Abends, gut ausgeleuchtet ist. Inge Reulecke ist die Gastgeberin und hat vom Kulturprojekt des Theaters für Niedersachsen, kurz TFN, von ihrer Schwiegertochter erfahren.
Meine Schwiegertochter arbeitet im TFN beim Kartenverkauf, kam nach Hause und sprach, du, ich habe da was Schönes gesehen, ist das nicht was für dich? Und dann hat sie mir einen Screenshot geschickt.
Dann begutachtete ein Dramaturg das Haus, das Inge eigentlich als Werkstatt für ihre Kunstkurse nutzt, und schrieb dem Gebäude quasi den Text auf den Leib. Und nun bereitet Inge schon seit 3 Tagen den großen Abend vor und hat unter anderem die Kunstwerkstatt auf Hochglanz poliert.
Getränke besorgen, Essen besorgen, organisieren, schnippeln, machen, tun, kochen, Geschirr bereitstellen, diverse Stühle putzen, von draußen nach drinnen tragen und umgekehrt, weil man sich verzählt hat. Ja, und dann immer wieder staubsaugen, weil die Katze immer da, wo ich schon alles hingestellt habe, sich wieder hinlegt und nochmal gemeint hat, sie muss sich dann nochmal ein bisschen ahlen.
Dann kommen auch schon die ersten Gäste.
Gut, sie geht mal flüchtig.
Haben Sie schon eine Karte?
Ja. Inge nimmt ihre Position hinter dem Tresen ein, drapiert Gemüsestäbchen mit Dips auf Tellern und schmiert Schnittchen für ihre Gäste. Als alle mit Speisen und Getränken versorgt sind, beginnt der Theaterabend.
Hohe Herren von der Akademie.
Schauspieler Manuel Klein präsentiert sozusagen als Ein-Mann-Theater ein Tierfragment von Franz Kafka. Das sind Auszüge aus 5 Texten, die alle von dem Verhalten von Menschen und Tieren handeln. Jedoch ist nicht immer klar, aus welcher Perspektive erzählt wird. Bei einem Text dreht sich Schauspieler Klein um die eigene Achse.
Warf mich hierhin und dorthin, so sehr ich auch um Gnade bat.
Und muss aufpassen, dass er nicht mit dem großen Kamin kollidiert. Zwischendurch sprintet er über eine Treppe nach oben auf die Galerie.
Der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind.
Das Publikum applaudiert. Dem Schauspieler Manuel Klein hat sein Auftritt im kleinen Kreise sehr gefallen.
Es ist ein Raum, den man nicht alltäglich bespielt, ein bisschen verwinkelt, sodass es auch Zuschauende gab, die ich nicht immer gleich sehen konnte, weil da ein Balken in dieses Fachwerks vielleicht dazwischen war. Aber die Nähe zum Publikum, das war schon sehr atmosphäreprägend und sehr schön. Etwas Warmes war da irgendwie.
Ute Klaus hat in der 2. von 3 Stuhlreihen gesessen.
Ja, es war sehr, sehr nah dran. Man hat eben auch alle Mimik gesehen. Und ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man ein bisschen weggucken musste, damit er sich nicht so zu nah dran fühlt.
Silke Michaelis hat zusammen mit ihrer Schwägerin Sabine Kittelmann das Schauspiel oben von der Galerie aus verfolgt. Silke hat die Tickets für beide besorgt.
Und hier ist es ja so, dass man eine Wundertüte quasi gebucht hat. Es war ja vorher nicht bekannt, was hier unbedingt passiert. Und ja, meine Schwägerin kommt hier auch aus dem Ort und ich dachte auch, das ist ja nett. Dann gucken wir doch mal bei der Inge rein.
Und doch war der Abend rundum gelungen, findet ihre Schwägerin Sabine.
Erstmal ist das Ambiente ganz, ganz was anderes. Ist ganz was anderes, als wenn man im Theaterhaus sitzt. Und also sich das quasi ins Wohnzimmer zu holen oder jetzt hier in Inges Werkstatt zu holen, finde ich eine super Sache. Also ich glaube, man lockt vielleicht auch wirklich mal andere Leute hinterm Ofen hervor.
Die Gastgeberin des Abends, Inge Reulecke, verschnauft unterdessen auf einem großen Sofa und strahlt über beide Ohren.
Dass jemand da so in meinem Zimmer steht und Theater spielt und das auf so einem Niveau, das war schon was ganz Besonderes. Da gibt es weiter nichts zu sagen.
Und wenn Sie nun auch Lust haben, Kultur im ganz intimen kleinen Kreis zu erleben, dann haben Sie noch am Mittwoch, den 25. Juni, die Chance, die Schauspielerin Camilla Cordero im Hildesheim Stadtteil Moritzburg zu sehen. Karten gibt es dafür an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Außenseiter. Im Sport eine Bezeichnung, die bei ganz vielen Menschen Sympathien weckt. Chancenlose, die wenig Hoffnung haben auf Erfolg. Aber wenn sie dann gewinnen, ja, dann gönnt man es ihnen so richtig. Kinder, die sich als Außenseiter fühlen, nehmen das sicherlich anders war. Das erste Mal das Gefühl zu haben, dass vielleicht etwas nicht so richtig mit einem stimmt, dass man nicht so richtig dazugehört, das ist natürlich schwer. Richtig gute Mutmach-Vorlesebücher können aber dabei helfen zu verstehen, dass es jedem Menschen so gehen kann. Und wir stellen Ihnen jetzt drei davon vor.
Fuchs und Hase von Silvia van den Heede. Für Kinder ab 5 Jahren.
Einfache Sätze, viele Bilder. So werden Kinder sofort in diese Geschichte reingezogen.
Das ist Fuchs. Und das ist Hase. Fuchs ist dick. Nein, doch, Fuchs, du isst zu viel. Fuchs ist so dick. So dick. Aber Fuchs will noch mehr.
Fuchs und Hase sind Freunde. Die beiden gehen auf eine liebevoll illustrierte Waldabenteuertour, erleben bizarre Geschichten mit Eule oder Plüsch dem Eichhörnchen, die man nicht immer verstehen muss, die aber urkomisch sind. Und es bleibt dabei, Fuchs ist dick und Hase, sie hat lange Ohren, einen dicken Popo, glaubt sie. Die Body-Positivity-Geschichte von Fuchs und Hase von Silvia van den Heede ist in den Niederlanden seit 1998 ein großer Erfolg. Nun ist eine deutsche Neuauflage dieser niedlichen Geschichte über vermeintliche körperliche Schwächen im Moritz Verlag erschienen. Für alle Kinder geeignet, ob dünn, dick, gemütlich oder aufgeregt, mit großen oder kleinen Ohren.
Als Ela das All eroberte, von Adina Herrmann und Raoul Krauthausen, für Kinder ab 5 Jahren.
Weißt du, wir träumen des Nachts im Bettchen im Schlaf, doch wir träumen auch hellwach jeden Tag.
Ratatatatatatatat, klappern die Räder auf dem Asphalt. Mann, Ela, warte doch, ruft Ben. Ihr bester Freund rennt keuchend hinter ihr her. Er ist völlig außer Atem und sieht Ela nur noch von hinten. Sie trägt ihren Rucksack mit den Sternen, die in der Sonne glitzern, während sie davonflitzt. Heute ist Ella nämlich nicht zu bremsen. Sie ist viel zu aufgeregt, denn sie machen gemeinsam einen Ausflug, und zwar ins Planetarium.
Ella ist so begeistert von der Idee, Astronautin zu werden, dass sie gemeinsam mit Ben ein kleines Trainingslager für Raumfahrerinnen organisiert. Natürlich ist das alles nicht ganz leicht, und erwartungsgemäß halten viele Menschen Ellas Idee für Quatsch. Doch das Buch beschreibt viele tolle Mutmachmomente und macht sich ganz nebenher über die Vorurteile und doofen Sprüche von Erwachsenen lustig, wenn es um Elas körperliche Einschränkung geht. Es scheinen hauptsächlich Erwachsene zu sein, die ein Problem damit haben. Am Ende gibt es einen Fragenkatalog mit Fakten rund ums Weltall und rund um Ela. Wie heißen die Planeten in unserem Sonnensystem? Fliegen auch Frauen ins Weltall? Und könnte ein Rollstuhl mit? Welche Herausforderungen meistert Ela? Und wann hat man sich selbst mal stark gefühlt? Das gibt auch lange nach dem Vorlesen noch jede Menge Gesprächsstoff.
Die kleine alte Dampflok von Katrin Poker für Kinder ab 5 Jahren.
Die kleine alte Dampflok ist museumsreif, ausgemustert. Schnellzüge sind gefragt. Aber das ist egal, sie freut sich darauf, ausgestellt zu werden. Einzig, ihr fehlen ihre Freunde, der Speisewagen, der Wagen mit der Kohle, der Personenwagen. So macht sie sich auf die Suche. Auf der Abenteuerreise der kleinen Dampflok lernt man sie und ihre Freunde immer besser kennen, mit allen Stärken und Schwächen.
Das Kurtchen blickt abwechselnd nach links und nach rechts in den Abgrund.
Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist so schwindelig.
Kurtchen schwankt stärker. Auf einer Brücke, unter der es wer weiß wie viele Meter in die Tiefe geht, ist das keine gute Idee.
Selbst der Mutigste unter ihnen bekommt ganz plötzlich ganz große Angst, schafft es aber, sie zu überwinden, weil seine Freunde ihm Halt geben, in jedem Sinne. Die kleine alte Dampflok ist eine typische Abenteuergeschichte, die auch kleineren Kindern Spaß macht, nicht nur denen, die Züge besonders gern haben.
Severin Neve über 3 Mutmach-Vorlesebücher und alle Informationen zu diesen vorgestellten Büchern und natürlich noch viel mehr Kinder- und Jugendbuchempfehlungen, die finden Sie online auf der Seite ndr.de/kultur.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Fast jeder von uns mag ja Musik. Manche Menschen lieben Musik aber so sehr, ja, dass sie kaum aufhören können, darüber zu reden. So wie Musiklegende Peter Urban und mein Kollege und Musikredakteur Oke Bandixen. Wir feiern gemeinsam mit Ihnen die 100. Folge Ihres Podcasts Urban Pop. Christian Berkel ist bekannt als Schauspieler in vielen unterschiedlichen Rollen und seit einigen Jahren arbeitet er auch als Autor. Wir stellen Ihnen sein neues Buch mit dem Titel Sputnik, mit seiner eigenen Lebensgeschichte konsequent von seiner Geburt an bis heute vor. Und wir machen Lust aufs Kino. Monsieur Aznavour. Charles Aznavour war einer der größten Chansonniers Frankreichs und dass seine Weltkarriere zum Superstar alles andere als ein Zuckerschlecken war, zeigt eine Filmbiografie. Und es lohnt sich, sie anzuschauen. Schön, dass Sie bei uns sind. Einen tollen Dienstag wünsche ich Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Viele von uns lieben Musik und manche Menschen lieben Musik so sehr, dass sie ja eigentlich gar nicht aufhören können, darüber zu sprechen. So geht es Musiklegende Peter Urban und meinem Kollegen und Musikredakteur Oke Bandixen. Im NDR-Podcast Urban Pop, ja in jeder Ausgabe geht es da um eine Band, eine Künstlerin, einen Künstler, über die sie diskutieren, manchmal auch streiten und dabei dann ihr ganzes Musikwissen auspacken. Die 100. Folge ist zu hören in der ARD-Audiothek. Severin Neve mit einem Rückblick auf 100 Folgen brennende Leidenschaft für Popkultur mit zwei höchst unterhaltsamen Musikexperten.
Also wir haben jetzt 100 Folgen auf dem Buckel und wir haben noch nicht alles, wir haben den nächsten Stapel vor uns, wir haben noch nicht alles gemacht. Warum macht das immer noch Spaß?
Also erstens gibt es ja so viele Künstlerinnen und Künstler, über die man reden kann. Und wir kriegen ja immer Vorschläge von unseren Usern, heißt es ja, Hörerinnen und Hörern, was für Vorschläge die alles haben. Und wir haben noch längst nicht alles abgearbeitet.
Nach Arbeit klingt es allerdings überhaupt nicht, wenn die beiden in ihrem Element sind. Wenn auch nicht immer einer Meinung, was die Qualität eines Songs betrifft, wie in der Folge über The Kings.
Und du liebst populäre Popmelodien, das merke ich.
Ja,
also mir war dieser Song immer zu.
Ich bin da so ein ganz popular. Ganz, ganz schlichtes Kerlchen bin ich da. Das ist in der Tat die Wahrheit.
Eine weiche Seele,
so geoutet. Ich mag es gerne, wenn man mitpfeifen kann.
Ja. Dass der Song Lola sich auflösende Geschlechterrollen thematisiert hat, lange bevor wir aufgeregte Feuilleton-Debatten darüber geführt haben, mit Pfeifmelodie hin oder her, auch Peter Urban räumt wenige Minuten später ein.
Bowie kam dann ja erst mit seiner androgynen Phase, das war also schon hier vorher, 1970.
Aber das ist ja schon sehr mutig
ein
gewesen,
ein außergewöhnlicher
oder?
Song.
Und das macht den großen Charme von Urban Pop aus. Es geht vielleicht gelegentlich auch um Musikgeschmack, aber es geht nie ums Recht haben, sondern um die Geschichten rund um die Bands und Songs, die man so noch nie gehört hat. Einblicke ins Privatleben, Einordnungen in den jeweiligen Zeitgeist und historischen Kontext. So wie Peter Greens Ausflug in die berühmteste Kommune der 70er, als er mit Fleetwood Mac in München ein Konzert gab.
War so ein Typ mit einer Brille wie John Lennon, aber Locken und einer sehr, sehr hübschen Freundin. Und das ist natürlich kurios, denn bei BBC kann man das natürlich irgendwie nicht so wissen, aber wie jetzt Deutsche wissen, ist es Rainer Langhans gewesen und ja. Es war Uschi Obermeier. Ja. Also kurios, sagen wir mal.
Teil der Geschichte ist auch, dass Peter Green dort LSD nahm und sich von diesem Trip nie mehr erholte. Nicht immer nur leicht Verdauliches, gelegentlich sogar Tragisches erfährt man in den Gesprächen zwischen Oke Bandixen und Peter Urban. Die beiden sind Musiknerds im besten Sinne. Man fühlt sich gelegentlich fast, als würde man heimlich im Bandkeller lauschen, inklusive Diskussionen über das richtige Setup, das immerhin gleich in Folge 1 geklärt wurde.
Oke, okay. Ja. Du setzt auch Kopfhörer auf. Ne?
Ja, ja, ich setze gleich auf.
Ich sag nochmal was, Oke.
Okay. Ja, so würde ich normal reden.
Okay, machst du ja? Immer noch ein bisschen.
wir werden dann so weit. Reden wir über Musik.
Und mit wem könnte man das besser als mit dem menschgewordenen Poplexikon, wie Peter Urban auch genannt wird? Oke Bandixen schafft es immer wieder, mit den richtigen Fragen dieses einzigartige Wissen und Peter Urbans Anekdoten aus vielen Jahrzehnten als Musikjournalist hervorzukitzeln.
Da denkst du, so einen Typen triffst du im englischen Pub und kommst sofort ins Gespräch mit ihm. Das Gespräch, das übrigens in einem Auto, in einer Limousine stattfand. Und wir flogen um den Arc de Triomphe. Und ich in der Kurve landete ich beinahe auf seinem Schoß.
I go back Wie konnte eine junge Engländerin so klingen? Wie konnte sie solche Lieder schreiben? Herzlich willkommen, Peter Urban.
4 Jahre, 100 Folgen. Ist nicht alles gesagt über Musik? Da besteht bei den beiden kein Anlass zur Sorge.
Schöne Arbeit, die wir weitermachen werden. Mindestens noch mal 100 Folgen, würde ich sagen.
Ja, unbedingt.
Aber vorher wird die 100. Folge Urban Pop anständig gefeiert. Mit Überraschungspartygast.
Es freut uns ja unglaublich, wie viele Menschen diesen Podcast hören.
Die 100. Folge Urban Pop und wir haben uns ein Geschenk gemacht. Wir haben uns nämlich einen Gast eingeladen und das ist Ulla Meinecke.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Du schmeißt mir Liebe nur so um dich.
Die 100. Folge NDR-Podcast Urban Pop mit Peter Urban und Oke Bandixen können Sie hören in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel, am Dienstagabend. Christian Berkel ist ja bekannt als Schauspieler in vielen unterschiedlichen Rollen. Er verkörperte prominente und unbekannte Figuren der Zeitgeschichte oder spielte auch viele Jahre den eigenwilligen Ermittler in einer Krimiserie. Seit einigen Jahren arbeitet Christian Berkel aber auch als Autor. Er hat 2 Romane über die Geschichte seiner Familie, vor allem seiner jüdischen Mutter, geschrieben. Jetzt erzählt er in seinem neuen Buch mit dem Titel Sputnik seine ganz eigene Lebensgeschichte. Konsequent von seiner Geburt an bis heute.
Ebenso fantasievoll wie sorgsam, so elegant wie lebhaft ist der Stil von Christian Berkel. Wie in seinen beiden bisherigen Romanen ist sein Erzählen auch in besonderer Weise geprägt durch die tiefe Liebe zu seiner Mutter. Hier erzählt einer, der einen Glutkern großer Menschenliebe und Herzlichkeit in sich hat. Tatsächlich hat er eine von Kindheit an spannende Lebensgeschichte zu bieten und weiß sie ohne Eitelkeit darzustellen, indem er sie auch immer wieder in größere historische Zusammenhänge einordnet.
Es ist die Verbindung aus Zeitgeschichte und persönlicher Geschichte. Das ist auch bei den ersten beiden Romanen so und das ist auch bei Sputnik so.
In Berkels Geburtsjahr 1957 wurde Sputnik als erster sowjetischer Satellit in die Erdumlaufbahn geschossen. Als die Hebamme seinem Vater das neugeborene Baby in den Arm legen wollte, wehrte er ab und erklärte, das sei nicht sein Sohn.
Und die Hebamme sagte, na, natürlich ist er das. Und dann sagte er, bitte schauen Sie nochmal in Ihren Unterlagen nach. Und siehe da, er hatte recht. Die 2 Babys wurden sozusagen, es wurde ein Umtausch vollzogen. Und später sagte meine Mutter immer, niemand hat diese Unterlagen je gesehen.
Kaum vorstellbar, dass Christian Berkel eine Sekunde gezweifelt hat, dass seine Eltern seine echten Eltern waren, obgleich die Vorstellung, die wahren Eltern seien andere, für manche Kinder später zu einer durchaus verlockenden Fantasie wird. Viel Glück mit ihrem Sputnik wünschte man den Eltern und den Namen nimmt Berkel nun für seinen autobiografischen Roman.
Dieser Sputnik, was ja in der wörtlichen Übersetzung lustigerweise auch der Begleiter heißt, wurde für mich zu so einer Art Begleiter, ein zweites Ich, wenn Sie so wollen. Jedenfalls habe ich diese Figur so in dem Roman behandelt.
Die Erzählung von den ersten Jahren ist von herzerfrischender Unbekümmertheit. Mit viel Temperament und Fabulierfreude wird das beschrieben. Seine Mutter öffnet früh die Türen in die Musik und über Hörschallplatten in die Literatur. Erst in der Schule beginnen für Sputnik Probleme.
Als Kind hatte ich eine extreme Lese- und Rechtschreibschwäche. Ich war ja nur auf einer deutschen Grundschule, kam dann mit 10, etwas über 10 aufs französische Gymnasium und der Unterricht fand auf Französisch statt. Und merkwürdigerweise habe ich im Französischen vom ersten Tag an alles richtig geschrieben und konnte auch mühelos lesen. Insofern war Frankreich ein Zufluchtsort, auch für mich, oder wurde es dann. Und dann wurde ich eben von Freunden irgendwann eingeladen, so mit 14, dort mal ein Trimester zu verbringen. Und aus diesem Trimester wurden 2 Jahre.
Christian Berkel erzählt von seiner Mutter, die es ausgehalten hat, ihren Sohn ziemlich früh vertrauensvoll allein in die Welt ziehen zu lassen. Eindrucksvoll beschreibt er seine ersten Schritte auf Theaterbühnen. Man kann in diesem Roman intensiv miterleben, wie viel harte Arbeit Voraussetzung ist, ein herausragender Schauspieler zu werden. Seine Beschreibung der Ausbildung als Schauspieler könnte man jungen Menschen in die Hand drücken, die Schauspieler werden möchten und noch romantische Vorstellungen davon haben. Christian Berkel beendet diesen klassischen Entwicklungsroman mit einer bezaubernden Liebeserklärung an eine Frau mit leuchtend rotem Haar.
Annemarie Stoltenberg war das über Christian Berkels Roman Sputnik. Erschienen ist er bei Ullstein. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Mit über 90 ist er immer noch aufgetreten und sorgte für Begeisterung mit seinen Liedern. Charles Aznavour war einer der größten Chansonniers Frankreichs. Dass seine Weltkarriere zum Superstar alles andere als ein Zuckerschlecken war, zeigt eine Filmbiografie. Über 2 Stunden dauert der Film, aber er ist keine Sekunde zu lang, findet Markus Meyer, der Monsieur Aznavour gesehen hat.
Heute Abend lebe ich oder sterbe ich.
Monsieur Aznavour erzählt in 5 Kapiteln die spektakuläre Lebensgeschichte dieses Ausnahmekünstlers. Es ist die Geschichte eines charmanten Aufsteigers, der als Außenseiter beginnt und zum Repräsentanten wird, zum Weltstar des französischen Chansons und des Savoir-Vivre. Aznavour wächst als Kind armer georgisch-armenischer Einwanderer im Quartier Latin auf. Immer wieder muss er heftige Diskriminierungen erleiden, Ausgrenzung, blanken Rassismus.
Von den Armeniern sagt man ja immer, sie könnten gut rechnen. Aznavour sollte lieber Buchhalter werden. Ist das kein Rassismus?
Obwohl er nicht besonders groß, sein Aussehen nicht gerade schön und seine Stimme nicht voll und rund ist, gelingt es Aznavour, sich über Jahrzehnte als Chansonnier zu behaupten. Unermüdlich verfasst der Chansonnier Liedtexte. Über 1000 sind es geworden, die er in die immer gleichen roten Notizbücher notiert. Im Film sieht man sie einmal in einer Bücherwand, die vom Boden bis zur Decke reicht. Eine ungeheure Leistung und Kompensation für erlittenes Leid.
Mit deinen Ambitionen wirst du alles verlieren. Mich, deine Tochter, deine Frau, alles.
Was für ein Leben. Geboren 1924 wird Aznavour in den turbulenten 20er, 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erwachsen. In Paris erlebt er die Okkupation, er schließt sich der Résistance an, solidarisiert sich mit verfolgten Juden und Angehörigen von Minderheiten. Anfangs tingelt er durch die Provinz, bevor ihn Edith Piaf, damals bereits ein Star und sehr, sehr ausgebufft, unter ihre Fittiche nimmt.
Du kommst wie ich, von der Straße.
Davon können Sie aber wohl ausgehen.
Ein Chansonnier braucht eine Stimme und die ist bei dir eben kratzig.
Das Erstaunliche an dieser spannenden Filmbiografie ist, dass sie nicht endet, als Aznavour zum Superstar wird. Es handelt sich hier um ein europäisches Stationendrama. Außerdem hat Aznavour viele seiner Welthits erst im reifen Alter geschrieben und gesungen.
She may be the face I can't forget.
Aznavour war, was der Film nicht verschweigt, Lebemann und Avantgardist, was das Gelingen einer Patchwork-Familie angeht. Auch die Schwächen dieses Aufsteigers werden nicht übergangen. Sein Hang zu herrischem Auftreten im Studio sowie sein unerbittliches Arbeitsethos, Momente eines außergewöhnlichen Künstlerlebens, das nach wie vor berührt.
Und das war es auch schon wieder. Eine Stunde lang ganz viel Kultur aus Niedersachsen. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie dabei gewesen sind und freue mich natürlich auch schon auf kommende Woche im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und jetzt für Sie einen traumhaft schönen Abend hier bei uns. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.